vor einiger Zeit von einem Friseur gehört aus Villingen-Schwenningen. Hatte von ihm gehört, bin mal auf seine Homepage gegangen und habe mal geschaut, was er dort schreibt. Dieser Friseur bietet etwas ganz Besonderes an, und zwar einen sogenannten Silent Cut. Und dann bin ich mal auf seine Homepage gegangen und da schreibt er Folgendes über dieses ganz besondere Angebot. Da steht: Haarschnitt ohne Smalltalk. Und dann führt er Folgendes aus: Friseuren wird oft nachgesagt, geschwätzig zu sein. Sie können häufig hervorragend Smalltalken, sprechen über Sport, Politik, Urlaub, Kinder, Wetter, Psychologie, kurzum über Gott und die Welt. Doch es gibt auch Kunden, die sich beim Friseur entspannen möchten. Sie möchten den Alltag hinter sich lassen und die Zeit der Stille genießen. Und so kam ich auf die Idee. Für Kunden, welche die Zeit beim Friseur als Rückzugsmöglichkeit schätzen und sich eine Auszeit gönnen wollen, biete ich deshalb einen Silent Cut an. Und er schreibt weiter: Das englische Wort silent bedeutet leise, also ruhig und konzentriert wird die Arbeit geleistet. Man spricht ausschließlich nur über Haarschnitt, Haarfarbe, Umformung etc. Während der Arbeit herrscht Schweigen. Dazu verwöhne ich auf Wunsch mit einer wohltuenden Kopfmassage. Damit wird die Zeit auf dem Friseurstuhl geradezu meditativ. Auf nach Villingen-Schwenningen, oder was höre ich da? Ja. Ja, Leute, die Sehnsucht nach einer Oase der Ruhe, die ist hoch. Das hat der Mann erkannt. Diese Sehnsucht nach einer Oase der Ruhe wird immer wieder gesucht. Da gibt es Fernsehmoderatoren, die sind dann einfach mal weg. Da gibt es Manager, die gehen ins Kloster. Exerzitien, Kontemplation. Stille Tage, das sind so Vokabeln, die dann immer wieder auftauchen. Und Manager geben richtig viel Geld dafür aus. Und wenn du es dir nicht leisten kannst, dann gehst du eben zum Friseur. Ich glaube, dass alle diese Leute, auch diese Manager und auch dieser Fernsehmoderator, im Grunde genommen einen Silent Cut gesucht hat. Wenn du mal Cut nicht nur als Schnitt, also als Haarschnitt verstehst, sondern mal sagst, so ein Silent Cut, das könnte doch auch mal so ein Unterbruch im Alltag sein. Ein stiller Unterbruch im Alltag, ein Silent Cut. Mach doch mal Pause, have a break. Ja. Ja. Aber ist doch so, sowas tut doch gut, das wissen alle. Und so ein Silent Cut, ich glaube, das ist auch ein Gedanke, der sich immer wieder in der Bibel findet. Unser Herr selbst hat sich solche Auszeiten genommen. Immer mal wieder. Hat er sich zurückgezogen, hat seinen Jüngern gesagt, ihr braucht Ruhe. Und dann ist er mit ihnen mal über den See gefahren. Dann hat es keine Ruhe gegeben, aber immerhin. Im Alten Testament noch mehr als im Neuen Testament. Die Psalmen sind teilweise so ein Aufruf zum Silent Cut. Nun mach doch mal Pause. Beten ist ein Silent Cut. Unterbruch im Alltag. Ruhe. Und wenn andere Menschen viel Geld dafür bezahlen, dann muss uns doch klar sein, das ist etwas Gutes. Die Formulierung für die beiden Predigten, die kommen nicht von mir, die sind irgendwie hier im Haus entstanden. Ich finde die genial. Also heute Nachmittag geht es um Gönn dir das Beste. Dieses Beten und da insbesondere auch dieses zur Ruhe kommen, das wollen wir uns heute Nachmittag mal anschauen. Und zwar untersuchen wir daraufhin mal den Psalm 131. Vielleicht habt ihr schon geahnt, bei dem letzten Lied, das wir gesungen haben, das ist im Grunde genommen eine Vertonung von Psalm 131. Ein sehr kurzer Psalm, ein Gebet. Ich lese ihn uns mal, es sind nur drei Verse. Psalm 131. Ein Wallfahrtslied von David. Herr, mein Herz will nicht hoch hinaus, meine Augen sind nicht hochmütig, ich gehe nicht mit Dingen um, die zu groß und zu wunderbar für mich sind. Habe ich meine Seele nicht beschwichtigt und beruhigt? Wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter, wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele in mir. Harre Israel auf den Herrn, von nun an bis in Ewigkeit. Ein kurzes Gebet, mit dem David mal den Blick auf den Beter richtet. Auch auf den, an den wir uns richten im Gebet, aber viel stärker noch auf den Beter, auf dich und auf mich, was Beten für uns bedeuten kann. Ich habe wiederum drei Gedanken, drei Verse, drei Gedanken zum Beten. Der erste Gedanke wird lauten, Beten macht demütig, deshalb ist das so etwas Gutes. Das zweite, Beten macht ruhig. Und deshalb ist Beten gut und Beten macht geduldig. Und das ist auch ein großer Gewinn des Betens. Erster Gedanke, Beten macht demütig. Ich lese uns nochmal den ersten Vers. Ein Wallfahrtslied von David. Herr, mein Herz will nicht hoch hinaus, meine Augen sind nicht hochmütig, ich gehe nicht mit Dingen um, die zu groß und zu wunderbar für mich sind. Erstmal lesen wir, dass es sich hier um ein Wallfahrtslied handelt. Lasst mich ganz kurz nur erklären, was das bedeutet. Es gibt insgesamt 15 Wallfahrtslieder im Alten Testament, Wallfahrtspsalmen. Dieser Ausdruck, der hier steht, der ist nicht so leicht zu übersetzen. Nicht alle würden denken, das sind Wallfahrtslieder. Wörtlich müsste man sagen, steht hier ein Lied des Hinaufgangs. Also ein Lied, bei dem man hinaufgeht. Und jetzt muss man überlegen, wohin geht denn nun David hinauf? Und die allermeisten denken, aha, damit ist Jerusalem gemeint. Das heißt, wenn so jemand nach Jerusalem pilgert und kommt nach Jerusalem, dann sieht er irgendwann Jerusalem dort oben auf dem Berg liegen und steigt dann quasi hinauf nach Jerusalem. Es gab im Alten Testament drei große Feste, die sogenannten Wallfahrtsfeste. Da musste jeder männliche Israelit nach Jerusalem pilgern, hat es keine Wahl. Das Gesetz legte das fest. Man konnte sich freikaufen, aber erstmal musste jeder männliche Israelit nach Jerusalem. Die Frauen mussten nicht mit, gingen aber oft mit. Das waren oft große Familienfeiern. Das heißt, das hier sind Wallfahrtslieder, Lieder, die gesungen wurden auf diesen religiös motivierten Reisen. Wallfahrtslieder sind Gebete, die besonders für die Zeiten da sind, wo ich mich in die Nähe Gottes begebe. Denn das machen die Wallfahrer. Die gehen aus ihrem Alltag mal raus, reisen nach Jerusalem, bleiben dort ein paar Tage, besuchen den Tempel, wollen ganz besonders in die Nähe Gottes. Und deshalb sind Wallfahrtslieder sehr bedeutsam für uns, für unsere Zeit mit dem Herrn. Sie geben uns ein Muster vor, wie wir beten können, wenn wir uns bewusst Zeit nehmen für Gott. Also nicht unbedingt Stoßgebete im Auto oder Stoßgebete an der Arbeit, auch das gibt's ja alles. Aber dort, wo ich mir ganz bewusst Zeit reserviere für den Herrn, was wir oft als stille Zeit bezeichnen, da geben uns Wallfahrtslieder ein Muster. Und ich glaube, Wallfahrtslieder sind auch Gemeinde,
Lieder, Gemeindepsalme, da kann man ganz viel lernen über Gemeinde. Denn Gemeinde ist auch nichts anderes. Wenn du Sonntagmorgens zum Gottesdienst kommst, du kommst aus deinem Alltag heraus, gehst in den Gottesdienst, willst dich auch ganz besonders in die Nähe des Herrn begeben, mit vielen anderen, wie bei den Wallfahrten hier. Also das sind Wallfahrtspsalmen, deshalb, dieser Psalm ist interessant für dich, wenn du sagst, ich möchte mir regelmäßig Zeit nehmen, um mich ganz besonders mit Gott zu beschäftigen. Also stille Zeit. Wie beginnt David sein Gebet? Er begibt sich in die Nähe Gottes und dann beginnt er sein Gebet damit, dass er erstmal sagt, wovon er sich fernhalten will. Er sagt, es gibt ein paar Dinge, die möchte ich in meinem Leben nicht tun. Denn ich möchte nicht hochmütig sein. Ich möchte nicht hochmütig leben, hochnäsig. Und tatsächlich, es gibt Dinge, das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, die sind uns eine Nummer zu groß, von denen sollten wir die Finger lassen, ganz besonders im geistlichen Bereich. Und das erkennt David hier an. Damit macht er sich demütig, damit sagt er, es gibt Dinge, die kann ich nicht und deshalb komme ich. Und so begibt er sich in die Nähe Gottes. Finger lassen von Dingen, die ihm zu groß sind. Immer wenn ich diesen Satz hier lese, ich gehe nicht mit Dingen um, die zu groß und zu wunderbar für mich sind, dann habe ich sofort ein Bild im Kopf, und zwar ein Bild unseres älteren Sohnes. Er war damals 2, 2,5 Jahre alt. Vielleicht können wir das Bild mal sehen. Ich gehe nicht mit Dingen um, die zu groß und zu wunderbar für mich sind. Als unser Sohn so 2,5, 3 Jahre alt war, so wie das viele Kinder machen, der verkleidete sich gerne und ging dann bei uns an den Schrank und hat dann die Sachen des Papas rausgeholt. Das heißt, er trägt dort mein T-Shirt und meine Schuhe. So hat er das oft gemacht. Jetzt muss ich zugeben, für dieses Bild, das ist ein bisschen gestellt. Aber er hat das eben immer gemacht. Und deswegen habe ich gesagt, davon brauche ich ein Bild. Ja. Und dann habe ich ihn da in die Schuhe gestellt und ihm das T-Shirt angezogen. Er sieht irgendwie auch so aus, als wüsste er gerade nicht, worum es geht. Ne? Ja. Also in dem Moment gestellt, aber das war Alltag bei uns. Ja, und jetzt stell dir vor, jetzt hat er sich ein T-Shirt angezogen, um Sport zu machen, Sportschuhe angezogen, wenn er jetzt mit den Schuhen Fußball spielen will. Der geht 2, 3 Schritte, wenn überhaupt, und fällt auf die Nase. Ich gehe nicht mit Dingen um, die zu groß und zu wunderbar für mich sind. Es gibt Dinge in meinem Leben, die sind mir zu groß. Manche Dinge sind mir zu groß, aber andere Menschen könnten sie tun. Dann kann ich auch andere Menschen um Hilfe bitten. Aber hier geht es um Dinge, die selbst anderen Menschen zu groß sind, die kein Mensch kann. Dieser Ausdruck zu wunderbar, das ist ein Ausdruck, also diese Wortkombination kommt nicht sehr häufig vor im Alten Testament. Wenn diese Wortkombination zu wunderbar vorkommt, dann meint das etwas, das kann kein Mensch, das kann nur Gott. Da ist jeder mit überfordert, auch der größte Fachmann. Und da sagt David, das muss ich anerkennen, dass Gott in einer anderen Liga spielt und dass er Dinge tun kann, die ich nicht kann. Was können das für Dinge sein? Als erstes fallen mir hier bei diesem Vers erstmal oder fällt mir erstmal die Sündenvergebung ein. Das ist etwas, das kann kein Mensch. Das muss ich euch nicht erzählen. Du kannst nicht Sünde wegreden, Sünde unter den Teppich kehren, du kannst nicht Sünde schönreden. Du kannst dir auch selbst nicht die Sünde wegnehmen, das kann nur der Herr. Das ist jetzt auch nicht an den Haaren herbeigezogen. Wenn ihr mal den Psalm 130 euch anschaut, im letzten Vers geht es um Vergebung. Und ich glaube, dass die Wallfahrtspsalmen, diese 15 Psalmen, Die sind ganz toll auch thematisch zueinander sortiert. Die kann man so in einer Reihenfolge lesen. Da passiert eine Entwicklung mit dem Beter. Also im Psalm 130 hat er Gott gepriesen, weil er die Sünden vergibt. Psalm 130, Vers 8. Ja, er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Und dann beginnt der Psalm 131. So, lass mich das mal so offen sagen. Zu unserer stillen Zeit, wenn wir uns Zeit nehmen zum Beten, dazu gehört auch Sündenbekenntnis. Wer meint, er wäre ohne Schuld? Der erste Johannesbrief drückt das so aus, dass er sagt, er betrügt sich selbst. David würde sagen, der ist hochmütig, der ist hochnäsig. Ihr Lieben, wir haben so eine großartige Möglichkeit, mit unserer Schuld umzugehen. Bekenn sie beim Herrn und er befreit dich. Und derjenige, der hier schreit, der weiß, was das bedeutet, wie man sich fühlt, wenn man Sünde nicht bekennt. Das macht einen kaputt, Psalm 32. Und wenn man es dann bekennt, was das für ein befreiendes Gefühl ist, lest man den Psalm 32. Da merkt man, wie viel Freiheit ins Leben kommt, wenn man das einfach mal ausspricht und es dem Herrn bekennt. Also auch das gehört zur stillen Zeit. Komm also nicht bitte ins Gebet, dass du meinst, du sprichst jetzt mit Gott auf Augenhöhe. Gott spricht mit dir auf Augenhöhe. Er ist klein geworden, er ist Mensch geworden, er ist zu uns gekommen. Aber wir sind nicht Geschäftspartner, Gott und ich. Nein, ich darf zu ihm kommen und sagen, Herr, vergib. Mach mich frei, vergib mir und gib mir wieder Freiheit ins Herz, dass ich wieder atmen kann. Ich glaube, so ist der Vers 1 gemeint, dass auch das mit zum Gebetsleben gehört. Schuld erkennen, anerkennen, bekennen und Freiheit erleben. Ich glaube, wer nicht regelmäßig seine Sünde bekennt, der erlebt auch keinen tiefen inneren Frieden und keine tiefe innere Ruhe. Das, was der Psalm hier beschreibt. Das war der erste Gedanke. Zweite Gedanke. Beten macht ruhig. Jetzt beschreibt David im Vers 2 etwas ganz Großartiges. Er schreibt, habe ich meine Seele nicht beschwichtigt und beruhigt, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter, wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele in mir. Ach, wenn man das liest, da sehnt man sich nach. Denn die Alltagsseele sieht oft anders aus. Wenn du mich jetzt fragen würdest, Matthias, wie sieht denn deine Seele am Montagmorgen oder Montagmittag oder Montagnachmittag aus? Da muss ich sagen, das ist oft nicht dieser Zustand. Das ist vielleicht ein Zustand, wie er im Psalm 42 beschrieben wird. Da heißt es, was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir? Das erleben wir oft. Unruhige Seele. Aber jetzt sagt David, es gibt etwas, also es gibt die Möglichkeit, in die Nähe Gottes zu kommen und dann zu erleben, dass aus dieser unruhigen, aufgewühlten Seele eine ruhige Seele wird. Und tatsächlich, wenn er hier schreibt, habe ich meine Seele nicht beschwichtigt und beruhigt? Dieser Ausdruck beschwichtigen, der kommt aus der Landwirtschaft. Damit ist gemeint, dass man, in dem Sinne aus der Landwirtschaft, man könnte es auch mit glätten übersetzen. Und zwar ein Landwirt, erstmal geht er durch seinen Acker mit einem Pflug. Und da wühlt er die Erde auf. Dann sind da richtig große Schollen. Aufgerissene Erde, aufgewühlte Erde und danach geht er aber mit der Egge drüber und macht das alles wieder glatt. Und das ist dieser Ausdruck hier. Aus einer aufgewühlten Erde etwas Glattes zu machen, quasi für Saat und Ernte vorzubereiten. Und der Gedanke, der dahinter steckt, ist der, die Seele ist glatt geworden. Die Knochenarbeit ist erledigt Wenn der Landwirt erstmal gepflügt und geeckt hat, dann werden noch ein paar Körner draufgeworfen und danach wächst es. Gut, es muss noch mal ein bisschen gegossen werden und so. Aber die Knochenarbeit, die ist erledigt. Und er kann erstmal die Hände in den Schoß legen und kann sagen, so, das Grobe ist erledigt. Das zweite Bild, was wir hier haben, die Seele ist wie ein entwöhntes Kind. Wir haben gerade gesungen, gestilltes Kind. Manche Übersetzungen schreiben auch gestilltes Kind. Vielleicht habt ihr das so mal gelernt. Beides drückt das Gleiche aus. Hier steht eigentlich entwöhnt. Es gibt zwei unterschiedliche Ausdrücke. Eins für entwöhnt, eins für gestillt. Entwöhnt ist hier vermutlich auch bewusst gewählt worden, weil ein entwöhntes Kind, ja, was ist ein entwöhntes Kind? Im alten Orient wurde man mit 3 Jahren ungefähr entwöhnt. Ja, jetzt kriegen die Mütter wahrscheinlich alle den Schreck. Was, so lange? Ja, 3 Jahre. Aber wenn ein Kind entwöhnt war, dann sind die großen Hürden genommen. Also dann, ja, wenn das Stillkind aus dem Gröbsten raus ist, dann wird es ein bisschen ruhiger zu Hause. Es ist nicht mehr so turbulent. Ein Stillkind hat eigentlich nur eine große Lebensfrage: Wo kriege ich was zu essen her? Das ist eine große Lebensfrage. Und da wird das auch total unruhig und laut. Ein entwöhntes Kind braucht auch immer noch was zu essen, aber da ist nicht mehr so diese Unruhe da, nicht dieses ständige Schreien, sobald der Magen knurrt. Da ist mehr Ruhe ins Leben gekommen. Aber beides, egal ob jetzt gestillt oder entwöhnt, bei beidem würde man sagen, ah, da ist erstmal eine große Lebensfrage gelöst. Für das gestillte Kind, wo kriege ich was zu essen her? Und das entwöhnte Kind ist noch ein bisschen gelassener. Die großen Lebensfragen sind gelöst. Und deshalb kann man ruhig werden. Es ist interessant, die neue Genfer Übersetzung, die ja die Psalmen etwas in die heutige Sprache bringt, übersetzt diesen Ausdruck auch mit Zufriedenheit. Sie hat sich auch dafür entschieden, das gestillte Kind zu nehmen, aber hört mal, wie dieser Vers 2 bei der Genfer Übersetzung lautet. Da heißt es vielmehr, habe ich meine Seele besänftigt und beruhigt, wie ein gestilltes Kind an der Brust seiner Mutter, so zufrieden ist meine Seele. Und das ist der Grundgedanke, der hinter allem steckt. Zufriedenheit der Seele. Die großen Lebensfragen sind gelöst. Ich frage dich heute Nachmittag mal ganz persönlich, wie zufrieden bist du gerade mit deinem Leben? Mit deinem geistlichen Leben? Auch mit deinem äußeren Leben? Ist eine Zufriedenheit da? Jetzt aufgepasst, ich frage nicht, geht es dir äußerlich gut? Das meine ich nicht. Ich frage nicht, hast du gerade keine Nöte? Das frage ich nicht. Sondern ich frage, bist du zufrieden? So diese innere Gelassenheit und Ruhe. Ein Rabbi wurde mal gefragt, du, warum bist du eigentlich immer so zufrieden? Was ist dein Geheimnis? Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Dieser Rabbi musste nicht lange nachdenken. Ein junger Mann fragte ihn, warum bist du so zufrieden? Und er sagte, ach, das ist ganz einfach. Das Geheimnis der Zufriedenheit ist ganz einfach. Wenn ich liege, dann liege ich. Und wenn ich sitze, dann sitze ich. Und wenn ich stehe, dann stehe ich. Und wenn ich gehe, dann gehe ich. Und wenn ich laufe, dann laufe ich. Und der junge Mann guckt ihn an und sagt, was ist denn das für ein Geheimnis? Das mache ich doch auch. Nö, sagt der Rabbi, das machst du nicht. Wenn du liegst, dann sitzt du. Und wenn du sitzt, dann stehst du. Und wenn du stehst, dann gehst du. Und wenn du gehst, dann läufst du. Du bist mit deinem inneren Menschen, deinem Leben immer einen Schritt voraus. Wenn eigentlich Liegen dran ist, dann bist du mit allem, mit dem Denken, mit deinem Fühlen schon längst beim Sitzen. Und du hast es verlernt, einfach zufrieden zu sein mit dem, was jetzt und heute ist. Und das ist ein ganz großes geistiges Geheimnis. Das Neue Testament greift das an manchen Stellen auf und sagt, das ist eine ganz große geistliche Qualität, wenn Menschen zufrieden sein können. Das hat was mit Gottvertrauen zu tun. Zufriedenheit im Alltag. Und ich glaube, wenn wir beten und dabei immer unserem Leben einen Schritt voraus sind, du gehst in die Gegenwart Gottes und löst eigentlich schon gedanklich das nächste Telefonat, was du machen musst. Ja? Schreibst gedanklich schon wieder das auf, was vielleicht in 2 Stunden geschrieben sein muss. Die ganzen Probleme gehen dir noch durch den Kopf. Aber einfach mal in die Gegenwart Gottes zu kommen und zu sagen, ich bin zufrieden, Herr, einfach mit dem, was du mir jetzt gegeben hast. Mir geht es nicht in allen Punkten gut, aber ich bin zufrieden. Wie erreicht man das? Ich weiß nicht, ob euch das beim Lesen auffiel. Vers 2, wer bringt eigentlich die Seele zur Ruhe? Fiel euch das auf? Wer hat hier eigentlich die Seele zur Ruhe gebracht? Ich lese es euch nochmal. Habe ich meine Seele nicht beschwichtigt und beruhigt? Das hat der Psalmist selbst getan. Deshalb, in diesem Psalm steht der Beter ganz stark im Vordergrund. Überhaupt keine Frage, dass Gott das im Endeffekt geschenkt hat, aber der erste Schritt, der kommt vom Beter. Er musste seiner Seele Ruhe befehlen. So, Seele, jetzt werd endlich mal still. Den ersten Schritt, den haben wir selbst in der Hand. Es hat vor, weiß nicht, wann war das, vor 15 Jahren oder so, da gab es mal ein Jahr der Stille. Könnt ihr euch erinnern? Das war nicht ganz unproblematisch, indem wie es so in Gemeinden nach aufgegriffen wurde, aber der Gedanke, der dahinter steckte, der war super. Ein Jahr der Stille. Man sollte mal in Gemeinden so Schwerpunkte setzen, dass man wirklich mal zur Ruhe kommt. Mehr beten, mehr Bibel lesen, mehr auf den Herrn fokussieren. Und da gab es eine Sache, haben die Organisatoren von dem Jahr der Stille angeboten. Da konnte man auf der Homepage etwas kaufen. Das war so ein Holzklotz und so ein Buchenholzklotz. Und da war so ein Mikroschalter war dort eingebaut und dann stand groß Abschalter darüber und dann stand bei dem Schalter auf der einen Seite Alltag und auf der anderen Seite Stille. Und da konnte man so auf diesem Holzklotz einfach so einen Schalter umlegen, ne, wenn man Ruhe wollte. Fand ich total pfiffig, die Idee. Ne? Ja. Und da bin ich damit zu meiner Frau und sagte, du Imke, das ist super, das brauche ich. Ja, tolle Idee. Und er sagte, Imke, brauchst du das denn wirklich? Ja, sage ich, das ist total super. Ja, sagt sie, wie teuer ist das denn? Ich weiß nicht mehr genau, ich glaube 15 Euro oder 20 Euro oder vielleicht sogar 25. Auf jeden Fall unheimlich teuer. Für so einen Holzklotz und so einen billigen Schalter da drin, unheimlich teuer. Und sie sagte, aber wenn man so viel Geld ausgibt, das benutzt du doch nicht. Doch, sage ich, das benutze ich. Naja, und da haben wir so ein bisschen geredet und wer hat sich durchgesetzt? Ja. Hier ist er, ne? Der Abschalter. Also, vor 15 Jahren habe ich mir den angeschafft. Vor 7 Jahren fand ich ihn wieder. Unter irgendwelchen Büchern und Unterlagen, plötzlich hatte ich das Ding wieder in der Hand und ich merkte, ach stimmt, das hast du ja mal gekauft. Ne? Naja. Danach habe ich gesagt, das nutze ich mal für irgendeine Predigtveranschaulichung und habe es mir gut weggelegt, damit ich es wiederfinde, weil ich merkte, dass die Idee ist zwar super, aber ob sich das Ding wirklich durchsetzt, das passiert in meinem Kopf. Ich muss die Entscheidung treffen, da hilft es nicht, nur so einen Schalter umzulegen. Ich meine, das ist eine tolle Symbolik, Ne, liegt auf dem Tisch, ich lege das um und dann weiß ich jetzt einfach mal Stille. Nein, ich muss mir wirklich Stille befehlen. Deshalb, ich komme nicht zum Beten, also zum ausführlichen Beten, wenn ich mir nicht feste Zeiten nehme. Passiert nicht. Da kenne ich mich und meinen Alltag zu gut für. Und deshalb bin ich ein großer Freund davon, eine stille Zeit, auch diesen Ausdruck mag ich, auch wenn er altertümlich ist, diese stille Zeit morgens zu machen, direkt nach dem Aufstehen. Da ruft noch keiner an, da klingelt das Telefon noch nicht, da stört mich noch keiner im Haus. Wenn ich es dann nicht mache, kriege ich es nicht hin. Deshalb lieber morgens hinsetzen, Bibel lesen, beten. Und selbst wenn die Kraft oder die Müdigkeit nicht für lange Zeiten ausreicht, es geht nicht um lange Zeiten, es geht nicht um Leistung, es geht um Beziehung, haben wir heute Morgen gehört. Pfleg sie und mach es regelmäßig, denn was nicht regelmäßig geschieht, geschieht in der Regel mäßig. Toller Satz, ne? Ist nicht von mir, leider. Ja. Hat einer meiner Lehrer mal gesagt. Fand ich toll. Was nicht regelmäßig geschieht, geschieht in der Regel mäßig. Deshalb am besten morgens. Aber schau, wo deine Zeit die beste ist. Aber nimm dir solche Auszeiten. Zeit mit dir und mit deinem Herrn. Dazu ermutigt uns David hier in Vers 2. Mach es. Entscheide dich. Befiehl deiner Seele, jetzt werd endlich mal still. So, und der dritte Gedanke, Beten macht geduldig. Die Folge, die aus dem kommt, also da ist jemand, der kommt zu Gott. Er bekennt seine Schuld, er bekennt auch seine Hilfsbedürftigkeit und er bringt seine Seele zur Ruhe, kommt mit einer zufriedenen Haltung zum Herrn und dann merkt man plötzlich, dass hier jemand über Geduld und Ausharren spricht in Vers 3, aber nicht nur für sich, sondern für das gesamte Volk. Vers 3, harre Israel auf den Herrn, von nun an bis in Ewigkeit. Und da fragt man sich, was soll denn der Gedanke jetzt? Das hat ganz einfach damit zu tun, der David steckt hier wohl wirklich in einer ganz tiefen Not. Deshalb, ich habe euch bewusst nicht gefragt, geht's euch gerade gut und seid ihr ohne Not? Ich fragte nach Zufriedenheit. Man kann Zufriedenheit empfinden, auch in der tiefsten Not. Und jetzt spricht David hier vom Ausharren und Warten auf den Herrn. Dieser Ausdruck harren, der meint ein Warten in ganz angespannten Lebenssituationen. Also nicht so warten auf den Bus und ich bin auch gerade nicht unter Zeitdruck, sondern da ist jemand in einer ganz tiefen Not, zum Bersten angespannt. Und man sehnt sich nach Hilfe und man schreit zum Herrn und sagt, Herr, greif doch ein. Warum passiert nichts? Aber durch diese Zeit mit dem Herrn bekommt er wieder Kraft zum Warten. Und er sagt, gut, Herr, wenn jetzt der Zeitpunkt nicht ist, dass du jetzt nicht hilfst, dann will ich weiter warten. Harre auf den Herrn. Und auch das kann man sich nicht einreden. Sowas geht nur aus der Beziehung mit dem Herrn. Da kommt plötzlich ein Friede und eine Geduld, die man sich nicht erklären kann, die man sich nicht kaufen oder einreden kann. Das ist ein Geschenk Gottes. Gott hat nie versprochen, dass er, wenn wir beten, er sofort jedes Problem löst. Hat er nie versprochen. Er hat nie versprochen, uns alle Nöte wegzunehmen, aber er hat uns versprochen, mit uns durch diese Nöte zu gehen. Und dann, wenn seine Vaterliebe und seine Weisheit entscheidet, einzugreifen, dann ist es auch der richtige Zeitpunkt. Interessant, dass David hier vom Warten spricht bis in Ewigkeit. David setzt Gott nicht die Pistole auf die Brust und sagt, du musst in den nächsten 3 Wochen reagieren. David ist sogar bereit, bis in alle Ewigkeit zu warten. Vielleicht sogar so lange, bis erst in der Ewigkeit die Tränen getrocknet werden. Dort werden sie getrocknet. Das hat unser Herr zugesagt. In der Ewigkeit, da wird es keine Tränen mehr geben. Und er wird alle unsere Tränen abwischen. Aber solange wir in dieser Welt sind, wird es diese Tränen geben. Und es ist ein großes Geschenk Gottes, wenn wir das mit einer inneren, nicht mit einem inneren Kampf durchleben, Gott gegenüber, sondern mit einer inneren Zufriedenheit. Beten macht geduldig. Das sind die drei Dinge, die man aus diesem Gebet lernen kann. Man kann noch vieles andere über das Gebet sagen. Aber bitte, das Beten ist etwas, wofür andere Menschen unheimlich viel Geld ausgeben. Ein Silent Cut für deine Seele. Du darfst zum Herrn kommen, zur Ruhe kommen, in Gemeinschaft mit ihm reden, deine Nöte bei ihm ablegen. Beten ist ein Silent Cut, eine Oase der Ruhe im Alltag. Und dort lebst du wieder auf, wenn du deine Schuld bekennst. Dort kommt deine Seele wirklich zur Ruhe und zur Zufriedenheit. Und auch in den Nöten bist du bereit, mit dem Herrn auch diese Wege zu gehen und geduldig zu warten. Deshalb möchte ich dir das gerne am Ende noch mitgeben. Gönn dir das Beste, bete, nimm dir Zeit mit deinem Herrn. Lass mich noch beten.